Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast unserer Zeitung. Mein Name ist Katrin Schiebold, ich bin Chefreporterin hier im Haus und heute wollen wir uns mit einem ganz sensiblen Thema befassen, Love Scamming, Betrug mit der Liebe in Online-Partnerbörsen oder sozialen Netzwerken. Versprochen wird darin die große Liebe, aber am Ende steht dann meistens die große Enttäuschung und womöglich wurden die Opfer sogar noch um große Mengen an Geld betrogen. Für Opfer ist das mit einem hohen emotionalen Stress verbunden und sie haben ja an die große Liebe geglaubt und am Ende wird ihr Vertrauen missbraucht. Zu Besuch haben wir heute eine besonders mutige Frau. Wir nennen sie Anne Schmidt, weil ihre wahre Identität nicht bekannt werden soll. Anne ist Opfer eines Betrügers geworden und wie das passieren konnte, wie der Betrug ablief und was das mit einem macht, das wird sie in unserem Gespräch jetzt erzählen. Liebe Anne, schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Danke, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Bevor wir gleich auf Ihren Fall zu sprechen kommen, würde mich eine Frage ganz besonders interessieren. Können Sie noch Menschen oder vor allen Dingen fremden Menschen vertrauen?
Also dieses Vertrauen fremden Menschen gegenüber ist ein bisschen schwierig. Also aber ich arbeite selber an mir und Also mittlerweile kann ich wieder fremden Menschen vertrauen.
Wie schwer fällt es Ihnen denn, über die Erfahrungen zu sprechen heute noch?
Das ist eine sehr schwierige Frage. Also an manchen Tagen kann ich da super drüber sprechen. An manchen Tagen sage ich mir, scheiße, bist da wirklich auf einen Betrüger reingefallen? Und ich kann es mir heute auch gar nicht mehr erklären, warum.
Da kommen wir vielleicht drauf zu sprechen, wie so etwas funktioniert, dass man eben auch so, Sie hatten es mal in einem Vorgespräch Spinnennetz gesagt, wie man in so einem Spinnennetz dann auch landet und dort so, sich so verheddert, dass man eigentlich ganz schwer wieder rauskommt. Vielleicht springen wir jetzt einfach mal zurück in das Frühjahr 2018, war das ja, glaube ich, in die Zeit, in der alles begann. Und es begann eben mit einem Facebook-Post, so hatten Sie es mir erzählt.
Genau. Ich hatte einen Herrn geliked, der laut seinem Facebook-Profil in Frankfurt am Main ansässig gewesen sein sollte. Und ja, war so mein Beuteschema, in Anführungsstrichen.
Schreiben Sie mir das einmal mal. Wie sieht Ihr Beuteschema aus?
Ich mag Männer so mit Bart, also ein bisschen rundlicheres Gesicht, also was für mich nett aussieht, vertrauenswürdig, wo man sagt, okay, das könnte der sein. Also das war so ein ganz normaler Mann, wo man sagt, okay, englischer Name oder amerikanischer Name muss ja jetzt nichts mehr großartig bedeuten, weil viele Engländer oder Amerikaner leben ja nun auch hier in Deutschland. Hab mir auch gedacht, naja, ein bisschen Englisch kannst du ja, dann kannst du dein Englisch wieder aufbessern. Ach, dann like den mal. Und dann, ja, so kam das dann und dann hat er mich dann angeschrieben und dann waren wir in Kontakt. Erstmal über Messenger.
Ich glaube, den Namen dieses Mannes können wir auch nennen, denn das ist ja nun eben auch ein Fake-Profil gewesen, wie sie später herausstellte. Er hatte sich Wesley Glenn genannt.
Genau.
Okay. Und beschreiben Sie einfach nochmal, Sie hatten schon gesagt, wie Wesley Glenn auf sich gewirkt hat. Also vor allen Dingen, Sie sagten ja sympathisch, ein Mann, der Ihrem Beuteschema entspricht. Das finde ich eine sehr schöne Beschreibung, weil ich glaube, dass auch wichtig ist, warum man natürlich dann auch erstmal so etwas verfangen kann und man auch das Interesse geweckt ist. Wie, Sie sagten, er hat Sie dann angeschrieben, wie sind Sie dann in dieses Gespräch gekommen mit ihm?
Na, erstmal haben wir über Messenger geschrieben, natürlich auf Englisch. Wie gesagt, ich kann ja Englisch und ich habe irgendwie auch wenn du in ein paar Wörter nicht weißt, kann man ja über Google Übersetzer das, also übersetzen. Und dann haben wir auch telefoniert und er hatte eine, also für mich ganz sympathische Stimme gehabt. Und ja, okay, das Stimme, Bild passte überein. Und da wurde ich immer neugieriger, weil wir auch täglich telefoniert hatten, täglich geschrieben haben. Und das baute, es war wie eine Freundschaft, die sich langsam aufbaute zwischen zwei fremden Menschen.
Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie sich am Anfang überwiegend über Ihre Hobbys ausgetauscht, über das, was Sie beruflich machen und sind so weiter einfach richtig ins Gespräch gekommen?
Also wir haben über Hobbys, was unsere Vorlieben sind, also so, was wir gerne mögen, was wir gerne essen. Er hat an meinem Leben teilgenommen, ich habe an seinem Leben teilgenommen. Das wurde ja auch immer vertrauter, so wie man sich zwischen Mann und Frau kennenlernt. Also wenn man dann jemanden im Online-Dating kennenlernt, ist es ja auch oft so, wenn man sie sympathisch findet, dann schreibt man oder telefoniert man dann ja auch miteinander, um sie besser kennenzulernen.
Mhm. Und Sie hatten mir ja auch ja mal geschildert, dass er irgendwann auch sehr intensiv auf Sie eingegangen ist, also sehr auch sich sehr fürsorglich gezeigt hat, sehr neugierig Teil an Ihrem Leben genommen hat und ja auch gar nicht aufdringlich wirkte, sondern halt auch schon eben auf eine wohltuende Art auch zurückhaltend, so dass er für Sie auch interessant wurde und Sie ja auch Vertrauen fassen konnte.
Genau, das war ja, wie man praktisch sich kennenlernt. Will man ja auch an dem Leben des anderen teilhaben. Und er hat dann ja auch praktisch immer an meinem Leben teilgenommen, weil wir ja auch täglich telefoniert haben, täglich geschrieben haben, zu verschiedensten Uhrzeiten und Tageszeiten, dass man dann geschrieben hat, telefoniert hat. Und das wurde ja auch immer vertrauter. Also so, wenn man sich zwischen Mann und Frau kennen und vielleicht sogar lieben lernt, war das dann auch so.
Wann hatten Sie das Gefühl, dass aus dieser Freundschaft dann ein Gefühl des Verliebtseins dann wurde?
Das war dann eigentlich relativ bald. Also weil der war so, wirkte auf mich so vertrauenswürdig und er hat auch keine Zweifel dran so Zweifel aufkommen lassen, dass man da überhaupt misstrauisch wird, weil er hatte so seine Arbeit, das war so ein ganz normal so ein Bauingenieur, da denkt man ja auch nicht irgendwas Schlimmes daran.
Genau, Sie sagten das Stichwort Bauingenieur, vielleicht sagen oder erklären Sie uns nochmal die Geschichte des Mannes, denn er hatte ja eine Legende gestrickt, was er ist und wo er lebt. Vielleicht beschreiben Sie das einfach mal. Wer war Wesley Glenn nach dieser Legende?
Wesley Glenn war oder sollte ein Mann sein, der aus den USA kam, also amerikanischer Staatsbürger, hatte hier in Deutschland ein Haus gekauft und hat aber dann einen Vertrag mit einer Firma angenommen, die in Nigeria ihr auch einen Sitz hatte, also eine Tochterfirma, also die gibt's hier in Deutschland auch. Da hat er gesagt, er hat da einen Vertrag gehabt, dass er dann da Straßen baut in Nigeria, oder ausbaut, was auf mich so ganz normal wirkte.
Und was wissen Sie noch? Hatte er noch was aus seinem privaten Umfeld von sich preisgegeben?
Ja, er hatte einen Sohn oder angeblichen Sohn und eine Schwester, die aber krank ist oder krank sein sollte. Und dann dazu gab es dann noch eine Nanny, die ja dann auf diese Schwester aufgepasst hat. Beziehungsweise auch auf den Sohn, weil er nun in Nigeria gearbeitet hat.
Haben Sie mal Bilder auch von seinem Sohn gesehen?
Ja, habe ich.
So dass er eben auch alles mit Bildern belegen konnte, wenn Sie ihn danach gefragt haben.
Er hatte auch Fotos aus Nigeria, also aus Afrika geschickt. Er hatte auch private Fotos aus den USA geschickt. Also das klang für mich alles ganz normal. Also auch was dann auch mich immer mehr in diese Geschichte reingesogen hat oder in dieses Spinnennetz, was er um mich herum gesponnen hat.
Ja, dieses Bild von dem Spinnennetz, das finde ich, trifft es sehr gut, was Sie ja auch selber so kreiert haben, dass man eben dann in das, sich irgendwann in diesem Netz verfängt und einfach dann auch nicht mehr Möglichkeiten hat, sich daraus zu befreien, weil man eigentlich immer mehr in so einen Sog kommt. Ne?
Und ja, und das ist Mama. Ich weiß sonst gar nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben soll oder was mit einem passiert. Und deswegen sage ich immer, wenn mich Leute danach fragen, dass als diese Leute immer so ein Spinnennetz um einen herum spinnen, einen abkapseln wollen und weil man das sonst gar nicht beschreiben kann, weil das ein Außenstehender wie Sie kann das gar nicht nachempfinden.
Ja, aber so wird es gut nachvollziehbar, denke ich. Er hat dann so diese Legende gesponnen. Also er lebt in Nigeria und sieht seinen Sohn ab und zu. Wie kam es dann irgendwann, dass sie sich weiter angenähert haben? Denn er hatte ja dann auch deutlich gemacht, er möchte, oder das Versprechen in den Raum gesetzt, er möchte sie auch mal persönlich kennenlernen, genau, und nicht nur eben mit ihnen telefonieren. Wie war das?
Ja, also da schlug mein Herz ein bisschen höher. Also da war ich dann so angenehm angetan und weil ich dann ja auch schon zu dem Zeitpunkt dann auch verliebt war. Mhm. Weil das, ja, wie gesagt, der hatte so mein Vertrauen erschlichen und wie kann man das jetzt so sagen? Das wurde ja vertrauter und gerade so auf diese Distanz dachte ich, okay, cool, den wirst du jetzt irgendwann mal live sehen. Und dann, ja, das war dann so wie ein, machte wirklich mein Herz einen kleinen Sprung nach oben, so Freudesprung.
Gab es da, wie haben Sie dann sich verabredet?
Ja, dass er hatte gesagt, ja, der Vertrag läuft noch ein bisschen und dann aber so nach Weihnachten oder im Januar, dass er dann Zeit hat und dann ist der Vertrag ja ausgelaufen, dann kann er ja kommen. Und dann, ja, dann haben wir dann uns praktisch verabredet dann auch.
Ich glaube, lassen Sie uns nochmal über den Zeitraum sprechen. Sie hatten sich kennengelernt im Frühjahr 2018 und bis es soweit war, dass Sie sagten, Sie möchten sich jetzt auch persönlich kennenlernen, wie viel Zeit ist dazwischen vergangen?
Ich denke mal gute 2 Monate.
Also es ging dann doch alles sehr schnell.
Ja.
Dazwischen oder kurz davor, bevor es zu solchen Verabredungen kam, passierte ja noch ein bisschen einige Sachen, die, glaube ich, Sie ja das erste Mal so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht so in Zweifeln geraten ließen. Was ist da passiert?
Ja, das erste Mal war, dass er wohl angeblich entführt sein sollte. Da hatte mich ja sein Freund oder Kollege, keine Ahnung, angerufen gehabt, dass er entführt sein sollte. Also da ging man natürlich schon Arsch auf Grundeis, sage ich jetzt mal, wenn man hört, dass der Freund da entführt wird oder entführt worden ist. Und da war ja schon mal eine kleine Bitte, kannst du helfen? Nee, da war also noch so ein kleiner Zweifel drin. Also da habe ich mich noch nicht gezahlt. Also, hörte ich dann von seinem Freund, ja.
Also Sie hatten tatsächlich dann die Forderung, der Freund hatte Sie angerufen und gesagt, oh, Wesley ist entführt worden, wir brauchen dringend Geld, Lösegeld, um ihn frei zu bekommen.
Genau, okay. Und da fehlte noch so eine kleine Summe, glaube ich, von 100 oder 150 Euro.
Also er hatte den Rest bezahlt und Sie sollten ihm nochmal 150 Euro überweisen. Okay. Mhm.
Aber da habe ich gesagt, nee, das mache ich noch nicht. Und dann hat er mich dieser Freund nochmal angerufen und hat dann gesagt, er ist dann alles bezahlt, er ist wieder frei. Und dann konnte ich auch wieder mit ihm telefonieren. Und ja.
Aber es kam ihm schon so ein bisschen komisch vor.
Da war so noch so ein kleiner Zweifel noch bei mir drin.
Das erste Mal eigentlich, dass dann so der erste Zweifel gesät wurde, oder gab es davor schon mal?
Nee, also davor gab es noch keinen Zweifel. Und dann, da war ja natürlich die Geschichte dann so weit, dass es alles weg war, Pass und Geld und alles soweit.
Durch die Entführung.
Durch die Entführung. Und ja, dann kamen natürlich die ganzen Forderungen, wo ich dann natürlich Hotelrechnung, angebliche Flüge bezahlt habe.
Ach so, Sie sollten dann halt dafür aufkommen, also das Geld und was er verloren hatte, da sollten Sie oder wurden Sie gebeten oder hat er Sie direkt gebeten, dann genau, auch Ihnen Geld zu überweisen? Und wie viel Geld war das denn?
Also erstmal fing es ja ein bisschen klein an.
Ne? Was heißt klein?
Ja, eine Hotelrechnung von 800 Euro für zwei Leute, also für seinen Freund und ihn. Das ging ja über ein paar Tage, wo sie angeblich im Hotel waren. Ja, und dann immer Flüge angeblich nach Deutschland beziehungsweise irgendwie in den USA. Ja, und dann war das dann irgendwann auf einer Summe von 8.000 Euro, was ich dann insgesamt verloren habe.
Wie sind Sie in dieser Zeit, auch gerade als die ersten Zweifel aufkamen, damit umgegangen? Haben Sie da offen auch mit anderen drüber gesprochen? Also inwiefern haben Sie sich auch sowieso an Freunde gewandt und auch Sie einbezogen mit dem, was Sie erlebt haben, dass Sie auch jemanden kennengelernt haben, dass Sie sich verliebt haben? Sind Sie damit auch schon in der Zeit offen umgegangen?
Ja, also ich habe auch meinen Freunden gesagt, ich hab hier jemanden kennengelernt, guckt mal, der sieht ja ganz gut aus. So mein Beuteschema habe ich ihm immer gesagt. Und aber sie sagten auch immer zu mir, pass auf, das könnte vielleicht doch irgendwas sein, was nicht koscher ist. Pass auf, aber ich war aber schon zu dem Zeitpunkt, wo ich das meinen Freunden erzählt habe, aber leider schon so tief in dieser Geschichte drin, dass ich denen auch nicht alles erzählt habe. Ich habe erst ganz zum Schluss gesagt, Leute, ich habe doch bezahlt.
Okay. Ja, das heißt, Sie wollten es da, also Sie wollten... Sie hatten schon so etwas, so ein bisschen, dass Sie vielleicht ein komisches Gefühl dabei hatten, diesen leichten, also vielleicht ist es nicht so ganz in Ordnung, deswegen wollten Sie es auch nicht anderen erzählen, weil Sie eigentlich auch ein bisschen die Sorge hatten, dass andere dann sagen können, was machen Sie da eigentlich?
Genau, ja. Aber ich war aber auch noch so eher auf dieser Schiene, weil ich das meinen Freunden beweisen wollte, dass der echt war. Also es war so ein zweischneidiges Schwert, wo ich gesagt habe, ich bin noch auf der Schiene, dass ich allen beweisen muss oder will, dass dieser Mensch echt ist, dass der wirklich kommt.
Und diese Chance sahen Sie dann, als er ankündigte, ich möchte nach Deutschland kommen, genau. Ich möchte dich kennenlernen.
Genau.
Ne? Es war ja auch sehr konkret. Er hatte ja angerufen und gesagt, ich habe einen Flug gebucht nach Hannover.
Genau.
Wie ging es dann weiter?
Es kommt er endlich. Aber das war schon fast zum Schluss dieser Falle, sage ich jetzt mal. Da hat er von sich auch schon so ein paar Fehler gemacht, wo er aus diesem Spinnennetz mir irgendwie eine Tür nach draußen geöffnet hat. Zwar jetzt immer mal nur ein Spalt, aber ich sah irgendwo, dass das nicht mehr real sein kann. Und ich kriegte nur von ihm auch eine Nachricht über Messenger über Facebook. Er fliegt jetzt los. Und er hatte aber vorher gesagt, dass er sich die Flugnummer und so weiter bekomme. Ich habe aber keine Flugnummer bekommen. Und dann kriegte ich irgendwann nochmal eine Nachricht, ich bin in Hannover, aber ich bin zu Hause geblieben, weil das fand ich jetzt ein bisschen komisch. Warum teilt er mir die Flugnummer nicht mit und wann er ankommt? Das war schon wieder so ein Spalt mehr, was dann von unter der Tür offen war. Und dann sagt er, oder schrieb er dann noch, ja, ich bin jetzt in Amerika. Wieso bist du jetzt in Amerika? Du hast doch geschrieben, du bist in Deutschland, in Hannover. Da hab ich, das kann es jetzt auch mir nicht mehr sein.
Also jetzt kommen immer wieder dann auch Geschichten, die einfach nicht plausibel sind, beziehungsweise dann auch immer mehr Ausreden, genau, die in ihren Gesprächen dann einfach aufgetischt wurden.
Ja, und dann meinte er, ein Freund hätte ihn abgefangen in Hannover. Wieso ist da ein Freund, der dich dann angeblich wieder in die USA bringt? Das habe ich mir immer gesagt, verstehe ich jetzt nicht. Ja, und dann war dann auch so die Situation, er wäre angeblich jetzt in den USA, sein Sohn spricht nicht mehr mit ihm, will auch nicht zur Schule gehen, wo ich dass diese Geschichte war dann unstimmig, so voller Ungereimtheiten. Und dann war dann auch auch meine Situation, wo ich noch mal einen Flug hätte bezahlen sollen nach Deutschland. Ich dachte, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Du schuldest mir jetzt 8.000 Euro.
Also insgesamt kamen 8.000 Euro zusammen. Das waren dann immer wieder, also durch die Überweisung wegen Flüge, Flugtickets und Hotelrechnungen und so weiter, das summierte sich dann irgendwann auf 8.000 Euro.
Und war dann auf einmal von Manchester, New Hampshire, wo er eigentlich sein sollte mit seinem Sohn und seiner Schwester, war auf einmal in New York. Wo ich gesagt, wie kommst du jetzt nach New York? Wo er gesagt hat, ja, ein Freund hat mich hergebracht. Habe ich gesagt, ja, okay, dann kann dich der Freund ja auch nach Deutschland fliegen lassen.
Wie kam es dann zum endgültigen Bruch? Also Sie haben gesagt, Sie haben ihm dann irgendwann auch nicht mehr geglaubt und damit haben Sie ihn dann konfrontiert oder wie war das?
Ja, für mich war das immer so, ganz unverständlich, wenn man einen 10-jährigen oder 11-jährigen Jungen hat, dass man den dann auf der Straße schlafen lässt oder auch.
Das hatte er geschrieben.
Ja, aha, ne, dass man dann kein Essen hat und so weiter. Das war für mich so wie eine Kindesmisshandlung. Und da habe ich gedacht, nee, mit dem Menschen möchtest du jetzt nicht mehr zusammen sein. Das war dann richtig der Bruch, wo er dann mich praktisch aus seinem Spinnennetz rausgelassen hat. Oder ich
also das heißt, Sie haben ihm deutlich gesagt, ich möchte das beenden.
Genau.
Und okay, und daraufhin hat er ja allerdings noch ein Druckmittel in der Hand gehabt.
Leider,
ich glaube, wir müssen es hier ansprechen, weil auch das es ist ein sehr sensibles Thema, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, eben auch für sozusagen Warnung auch für andere, die im Grunde genommen auch Gefahr laufen könnten, in so ein Spinnennetz zu geraten. Sie hatten sich eben auch beide gegenseitig ja auch Nacktfotos geschickt.
Genau. Und das war ja leider mein großer Fehler. Und weil ich dann ja nicht mehr zahlen wollte, beziehungsweise weil ich ja die Beziehung dann beenden wollte, hat er gesagt, ja, pass auf, zahlst du mir nicht noch hier den Flug nach Deutschland, dann schicke ich deine Nacktfotos oder sehr freizügigen Fotos dann an alle deutschen Zeitungen, die das dann veröffentlichen, beziehungsweise an deine Freunde oder sonst irgendjemand.
Also es war Erpressung.
Das war dann schlichtweg Erpressung.
Genau. Und damit ist das Ganze ja dann vor allen Dingen auch nochmal für Sie als Folge, wo man dann sagen kann, für das Opfer ja nochmal, Sie haben es in unserem Gespräch als seelische Vergewaltigung einmal bezeichnet. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch etwas, was dann eben schlimme Folgen dann auch hat, wenn man merkt, man ist eben auf diese Art und Weise erpressbar. Ja.
Ja, das ist es ja. Er war für mich ja vertrauenswürdig. Und wenn einer auch Nacktfotos von sich selber schickt, dann geht man ja auch davon aus, dass es die Person ist, von dem man die Fotos bekommt. Und ich war zu dem Zeitpunkt, wo ich die geschickt hatte, total verliebt gewesen und leider auch blauäugig. Ich habe da auch nie im Leben dran gedacht, dass ein Mensch so diesen Weg gehen kann, dass man erpresst wird.
Zu dem Zeitpunkt haben Sie ihnen ja auch voll vertraut.
Ja.
Genau. Das ist ja wahrscheinlich dann hinterher auch die Erkenntnis, dass dieses Vertrauen auf diese Art und Weise missbraucht wurde. Etwas, was wahnsinnig wehtut.
Oh ja, und vor allem, wenn man dann auch dann mitbekommt, dass er diese Fotos auch noch selber auf seinem Instagram-Profil hochlädt, mit allen Daten, die er von mir bekommen hat. Also sprich Telefonnummer, Adresse, E-Mail-Adresse. Das war ja alles online.
Mhm. Sie haben gezahlt?
Also zu dem Zeitpunkt, als er das wirklich hochgeladen hat auf seinem Instagram-Profil, habe ich gesagt, nee. Mhm. Ich hab ihm zwar nochmal gesagt, ich zahle, weil das ja kurz vor Ostern 2019 war. Ich habe aber gesagt, pass auf, wir haben jetzt Ostern, ich komme jetzt nicht an Geld dran, ich kann nicht mehr zur Bank gehen. Ich verspreche dir aber, nach Ostern zu zahlen, wenn du die Fotos runternimmst. Mhm. Das hat er ja Gott sei Dank gemacht. Und dann habe ich mich alles blockiert. Ich habe zwar alles nochmal gesichert, was er mir auf meine ihm bekannte Gmail-Adresse geschickt hat. Das habe ich alles gesichert. Habe dann die Gmail-Adresse gelöscht. Ich habe auch mir eine andere Handynummer zugelegt. Ich habe sofort meinen Handynetzanbieter angerufen, hier, ich brauche umgehend eine neue Telefonnummer. Und ja, dann war ich dann super glücklich, dass ich dann irgendwann dann auch eine neue Telefonnummer hatte und dass er mich dann nicht mehr anrufen konnte oder auch seine Freunde mich nicht mehr anrufen können.
Mhm. Wie fühlt man in dem Moment, wie sieht man in dem Moment auf diesen Menschen? Ist das Wut, Hass vielleicht auch?
Also erstmal war ich schockiert, dass einer mit einem macht, und dann war ich nur noch wütend. Also diese Wut kenne ich eigentlich gar nicht von mir, aber ich war fassungslos wütend und ich habe gedacht, nee, das kann nicht wahr sein, dass ein Mensch wirklich so weit geht, dass man einen so erpresst auch damit.
Mhm. Hält dieses Gefühl heute noch an?
Ja, manchmal schon. Ja, aber die Zeit heilt ja Gott sei Dank die Wunden so ein bisschen.
Ja.
Aber es wühlt einen immer noch ab und zu nochmal auf.
Ich glaube, ein großes Problem ja auch gerade bei dieser Form des Betrugs ist, dass es fast unmöglich ist, die Täter greifbar zu bekommen. Also das heißt, Sie sind ja auch zur Polizei gegangen, das können Sie vielleicht gleich auch nochmal schildern, wie Sie dann vorgegangen sind. Aber in der Regel ist es ja nicht so, dass diese Täter jemals zur Rechenschaft gezogen werden können. Was es für die Opfer nochmal doppelt schwer macht, weil sie einfach, es schwieriger ist, dann einfach auch die Folgen zu verarbeiten, wenn eben man weiß, der Täter kann jetzt keine gerechte Strafe bekommen. Ja, vielleicht schildern Sie es einfach mal. Sie sind zur Polizei gegangen und was haben die Ihnen denn dann auch geraten und gesagt? Also Sie haben Ihnen ja auch schon sehr schnell keine Hoffnung gemacht, dass man irgendwie wieder an das Geld kommt, beziehungsweise geschweige denn eben an den Täter.
Ja, also ich war ja bei der Polizei gewesen. Ja, die haben alles aufgenommen, gesagt, welche Fotos haben sie bekommen, welche Telefonnummern, E-Mail-Adressen, ich habe alles hingegeben, auch die Gmail-Adresse, die ich von ihm hatte, oder die beiden Gmail-Adressen, die Instagram-Profile, die er hatte, eins hat er, ist immer noch leider aktiv. Also praktisch alle Daten auch, die von den Telefonnummern aus Nigeria, die ich von seinen Freunden hatte, habe ich auch hingegeben. Aber leider Gottes ist dann leider das Verfahren eingestellt worden, was mir die Polizei leider auch schon im Vorhinein auch schon mitgeteilt hat, dass sowas leider im Sande verlaufen wird, weil das sind ja nun mal leider Fake-Profile und da gibt es leider keine Hoffnung, dass man das Geld wieder zurückbekommt.
Umso wichtiger ist es ja, dass was Sie jetzt ja auch machen, Sie gehen an die Öffentlichkeit, auch um eben andere zu warnen und auch vielleicht davor zu behüten, dann auch Opfer solcher Betrüger zu werden und auf solche Maschen hereinzufallen. Das ist, glaube ich, eine unheimlich wichtige Arbeit, die Sie auch dann leisten. Und es ist ja für Sie auch, das hatten Sie auch dann ja mal gesagt, eine Form auch der Verarbeitung, die ja, genau, auch ganz wichtig ist, ne?
Genau, das weil das ja dieses Reden darüber, also das muss man auch machen. Also deswegen finde ich es auch immer mal ganz gut, wenn Opfer auch untereinander reden, dass man so Erfahrungen austauscht, dass man sich nicht alleine fühlt mit diesem Thema, weil das ja nun mal ziemlich auch ein ziemliches, wie sagt man, emotionales Thema ist.
Das heißt, Sie hatten eben auch von vornherein Freunde, die Sie gestützt haben. Sie sind sehr offen auch damit umgegangen, auch im Nachhinein, als eben der Betrug dann ja doch offensichtlich war, und sagen, das war auch ihre große Stütze.
Genau, also ich habe mit meinen Freunden drüber gesprochen, Gott sei Dank. Und zum Glück sind das auch solche Freunde, die mir Halt gegeben haben. Und das hat mir unheimlich geholfen.
Sie sind auch dann an ein Forum gekommen, in dem sich eben ja auch andere Opfer treffen, die also ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht sagen Sie oder erzählen Sie uns noch mal ein bisschen über das Forum, denn das hält ja auch sehr viele Informationen bereit.
Genau, ich bin ja Mitglied in einem Forum.
Wie nennt sich das?
Das nennt sich Rumänscambiter. Das ist ein Forum, wo sich Opfer oder auch Familienangehörige oder Freunde anmelden können oder Mitglied werden können, die Opfer oder die mitkriegen, dass es Freunde oder Familienangehörige Opfer von solchen Betrügern werden. Dort erhält man auch Auskünfte über die Bildeigentümer, weil das sind ja nun immer mal Geschichten, die um diese gestohlenen Fotos herum gesponnen werden oder erzählt werden. Und oft ist es dann auch für Opfer oder Freunde immer sehr interessant oder auch hilfreich, wenn man diese Bildeigentümer, diese Originalbildeigentümer mitgeteilt bekommt.
Das heißt, das wird das Foto gezeigt, wie sich derjenige, also das Fake-Foto auf dem Fake-Profil sozusagen, genau, und dann nochmal enttarnen Sie, das ist der richtige Mann dahinter.
Genau. Mhm. Und das hilft auch Freunden oder Familienangehörigen oft auch zu sagen, hier, pass mal auf, du redest nicht mit dem und dem, sondern mit einem Arzt, der irgendwo in Brasilien oder in den USA lebt und der mit dir nie Kontakt hatte.
Auffällig ist ja auch bei diesen Fake-Profilen, dass es ja meistens dann eben gut aussehende weiße Männer sind, die ja alle auch ein gewisses Standing haben. Also beziehungsweise es sind Ärzte oft, es sind Soldaten, es sind
Ingenieure gibt es auch.
Also im Grunde genommen, die sich schon mit einem beruflichen Bild präsentieren, um ein bisschen Seriosität auszustrahlen.
Genau.
Und meistens dann eben mit Adressen USA, Großbritannien oder im anderen europäischen Land.
Genau. Und es sind aber auch Schauspieler darunter, also bekannte Schauspieler hatte ich auch zweimal. Ich habe im Moment auch noch gerade einen deutschen Investmentmanager am Wickel.
Der als Profilbild dort auftaucht und genau, dessen Profilbild
gesagt,
dort
verwendet wird. Der kommt dir sehr bekannt vor.
Das heißt, Sie suchen dann tatsächlich auch, versuchen dann die Quelle des Bildes ausfindig zu machen.
Genau, aber bei dem Herrn wusste ich sofort, wer das war.
Sie haben ja auch mir erzählt, dass Sie zwei Handys haben, eins privates, wo Sie jetzt natürlich sehr umsichtig sind und vorsichtig, was eben Herausgabe auch Ihrer persönlichen Daten anbelangt. Und ein zweites Handy, was Sie Ihr Scammer-Handy nennen. Und dass sie jetzt nutzen eben auch, um genau solche Chats zu machen, zu verfolgen und eben dann auch mit dem Ziel, die richtigen Männer dahinter zu enttarnen.
Genau.
Naja, oder sie auch zumindest so aufzuhalten und so einzubinden,
zu beschäftigen,
dass sie nicht andere Opfer in der Zeit dann auch belästigen können.
Mhm. Genau. Manchmal ist es sehr überraschend, wie die Männer dahinter ja aussehen. Ich habe gerade schon wieder zwei enttarnt.
Mhm. Und das veröffentlichen Sie eben auch auf diesem Forum zusammen mit anderen, die eben das dann auch.
Dass man dann zeigt, dass hinter bestimmten Profilen dann dieser Herr aus Westafrika oder Nigeria, Ghana kommen die oft dann her, ab und zu mal auch aus von der Elfenbeinküste. Also das sind die drei Länder, wo ich sage, da sitzen die meisten Scammer.
Mhm.
Teilweise sehr, sehr erschreckend, wenn man so Fotos von älteren Herren bekommt, also so um die 50, 60, sage ich mal, und dann hinterher outet man diesen Scammer und das ist ein 15-jähriger dahinter. Also das finde ich schon sehr erschreckend, dass auch wirklich Jugendliche hinter solchen Fake-Profilen sitzen können.
Ja. Und Sie hatten ja auch mal erzählt, dass wenn Sie einen Scammer hochgehen lassen, sozusagen ihn enttarnt haben, ja dann oft auch zu hören bekommen, naja, Sie wollen es ja auch nicht anders, als betrogen zu werden, als das ist dann die Reaktion.
Hm? Das ist so der O-Ton von einem geouteten Scammer, mit dem ich immer noch ganz kurz in Kontakt bin. Den anderen hatte ich blockiert, aber der hat mich jetzt mehrmals wieder angeschrieben. Und der wollte mich in Anführungsstrichen erpressen, der eine geoutete, aber wie gesagt, du sitzt doch in Nigeria, was willst du von mir?
Was raten Sie jetzt eben der, ja, dann natürlich auch, gerade in Zeiten von Corona hatten wir ja gemerkt, dass Online-Dating-Börsen ja boomen, dass es ja kaum andere Möglichkeiten oder weniger Möglichkeiten ja auch gab, andere kennenzulernen und deswegen natürlich auch die Kontaktaufnahme übers Internet eine zentrale Rolle spielt. Aber Sie sagen ja natürlich jetzt, Blick zurück, man muss wachsam sein und es gibt eben bestimmte Merkmale, wo spätestens die Alarmglocken angehen müssten. Vielleicht nennen Sie diese nochmal.
Also als erstes würde ich immer raten, Bilder zu suchen im Internet. Ist natürlich immer nicht gerade angenehm, wenn man so wie ich dann keine passenden Bilder dann mit anderem Namen finden kann, dann ist es immer ratsam, auch mal vielleicht vor diesen Namen, die man von einem irgendeinem Herrn bekommt, Scammer davor zu schreiben oder Fake, dann taucht vielleicht auch schon mal
irgendwo, in der Google-Suche zum Beispiel.
In der Google-Suche vielleicht schon mal irgendwo ein Hinweis auf irgendwelchen Foren. Was man auch machen kann, sieht sich mal bei den Fake-Profilen, wenn es ein Facebook-Profil ist, sich mal die Likes mal anzugucken.
Mhm.
Also da sieht man auch schon teilweise wirklich, wer diese Person liked. Bei Instagram würde ich gucken, wenn da sehr viele Frauenprofile drin sind, dass man da auch sehr vorsichtig sein sollte.
Mhm.
Bei Datingbörsen auch immer gucken, also ich würde immer dann auch mal die Telefonnummer vielleicht mal googeln, die Bilder wirklich auch mal zu googeln oder wenn es wirklich zu Treffen kommen sollte, die werden ja immer mal sehr schnell wieder abgesagt. Das ist dann auch schon immer so ein Warnhinweis.
Und spätestens, wenn Geldforderungen erhoben werden, da müsste man
oder
dann denken.
Wenn die Leute in so einem komischen Deutsch schreiben. Also das ist dann immer übersetzt aus dem Englischen. Dann sollte man auch schon so ein bisschen hellhörig werden.
Ja, das heißt, man merkt jetzt natürlich auch über Ihr Engagement im Forum und auch in dem weiteren Engagement, weitere Scammer zu enttarnen, damit sie nicht auch Schaden bei anderen anrichten können, dass es sie natürlich weiterhin auch verfolgt, das Thema. Es wird sie wahrscheinlich auch immer weiter verfolgen.
Ja, leider ja. Ja, aber es macht auch manchmal Spaß, die so ein bisschen zu beschäftigen. Es ist manchmal lustig, wenn die, ich schreibe ja grundsätzlich auf Deutsch.
Ja.
Weil ich immer sage, ich komme aus Deutschland und ich möchte gerne auf Deutsch die Unterhaltung haben. Und die Übersetzungen sind manchmal sehr lustig.
Ja, das heißt, es ist zumindest dann eben auch so ein kleines Gefühl der Genugtuung, wenn man weiß, man kann auch jetzt auch einiges dazu tun, um ein bisschen die Täter sozusagen in Anführungsstrichen auf Trab zu halten und vielleicht auch fortzuführen.
Genau. Die ärgern sich dann hinterher, dass sie dann viel Zeit investiert haben. Mhm. Aber so kommt man mal an gefakte Ausweise, an die Bankdaten von Opfern, die man dann auch wieder anschreiben kann oder beziehungsweise ich schreibe dann auch oft auch die Banken an. Guckt mal bitte mal auf das Konto. Es könnte eventuell sein, dass ich auch ein Opfer ist.
Ja.
Wenn ich direkte Hinweise bekomme, dass da vielleicht Geldwäsche gemacht wird, mache ich auch immer meine Anzeige bei der Polizei.
Ja. Das ist eben auch noch ganz wichtig, die Zusammenarbeit mit der Polizei, auch wenn es nicht immer sichtbar ist oder nachvollziehbar ist tatsächlich, wer dann konkret dahinter steckt. Aber in manchen Fällen kann dann vielleicht doch eben noch ein Täter dann gefunden werden.
Weil ich hatte ja auch mal einen Fall, dass ich zusammen mit einer Kollegin jeweils ein Bankkonto bekommen habe, was im Forum schon bekannt war. Mhm. Beziehungsweise ist definitiv Geld auch von einem Opfer draufgezahlt worden, was auch im Forum ist. Und da habe ich dann eine Anzeige gemacht bei der Polizei.
Mhm. Frau Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie so offen hier über Ihre Erfahrungen berichtet haben. Ich habe schon ja mehrfach erwähnt, dass ich auch finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass Leute wie Sie auch an die Öffentlichkeit treten, um andere davor zu warnen, eben auch in die Fallen dieser Betrüger zu tappen. Und ich hoffe, dass Sie dann auch weiterhin erfolgreich sind, noch andere Betrüger bei dieser Masche zu enttarnen. Herzlichen Dank, Frau Schmidt, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich danke Ihnen auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um diesem Podcast zu folgen. Und es würde mich sehr freuen, Sie beim nächsten Mal wieder bei unserem Podcast Tatort Niedersachsen begrüßen zu dürfen. Tschüss.
Tschüss.
Übrigens, wer sich über das Thema Romance-Scamming oder Love-Scamming informieren möchte, der kann das über www.romancescambiter.de tun. Das ist dieses Forum, über das wir gerade gesprochen haben. Biter wird buchstabiert B-A-I-T-R oder natürlich auch über Seiten der Polizei.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.